So, ich freue mich, dass wir heute an dem zweiten Abend angekommen sind. Ich habe versucht, gestern Abend eine Gesetzmäßigkeit zu zeigen, die, in der wir stehen, ob wir es wollen oder nicht. Und diese Gesetzmäßigkeit ist, dass wir als Wesen abhängige Wesen sind. Unser Leben ist ein abhängiges Leben. Wir brauchen zwei Dinge, wenn man sie so zurücksetzen will. Wir brauchen Energie, damit wir leben. Und wir haben zwei Energietanks. Den einen ist sozusagen der Magen, wo unsere Nahrung, das ist die Chemie, die der Körper braucht, reinkommt. Sicherlich auch die Lunge, wo der Sauerstoff kommt, der die ganze Verbrennung in der Zelle möglich macht. Aber was die ganze Zelle lenkt und was den Stoffwechsel letztendlich antreibt, was auch die Nahrung verbraucht, das ist letztendlich ein geistiges Element und das nennen wir Liebe. Und um ein bisschen über die geistigen Bedürfnisse zu sprechen, vielleicht entziffern wir Liebe so ein wenig. Was nennen wir genau? Ich habe eine andere rote Farbe, ich hoffe, die schreibt fester. So, was verbinden wir mit dem Begriff Liebe? So, wir verbinden damit Sicherheit. Oder Geborgenheit. Wir verbinden mit dem Begriff Liebe Gerechtigkeit. Wir verbinden damit Freiheit. Ja, wir würden doch nicht sagen einem eifersüchtigen Menschen, dass er wirklich liebt, oder? Wenn er versucht, den anderen zu bestimmen. Ja, keiner empfindet das als Liebe. So Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit, Geborgenheit. Wir können weitergehen. Wahrheit. Ja, Kinder sind ganz empfindlich für Wahrheit, oder? Habt ihr es schon gemerkt, wie sie die Wahrheit unbedingt wissen wollen? So, da gibt es Frieden, was man auch Harmonie nennen kann. Und da gibt es mit Sicherheit noch andere geistige Bedürfnisse, die wir alle mit der Liebe irgendwo verbinden. Ja? Jedes dieser Dinge macht irgendeinen Teil davon aus. Und diese Bedürfnisse, das war eine Beobachtung, sind in jedem Menschen vorhanden. Und jeder will sie unbedingt haben. Sie haben nicht alle denselben Stellenwert. Das heißt, nicht alles liegt an erster Stelle. Bei einem mag das an erster Stelle liegen, die anderen nicht. Bei anderen steht das an erster Stelle, die anderen sind nicht an erster Stelle. Aber jeder Mensch hat diese Bedürfnisse und sie müssen, wie jedes Bedürfnis, befriedigt werden. Wir schreien danach, sie zu befriedigen. Und das sind aber, wie Sie sehen, reine geistige Bedürfnisse, die aber auf den Körper eine Wirkung haben, die ich versucht habe, in den anderen Vorträgen zu erklären. So, wenn der Geist des Menschen diese Bedürfnisse sozusagen hat und sie verwendet, weil ihr wisst, er muss sie nehmen und sie verwenden, dann füttert er seinen Körper. Und damit funktionieren die Zellen richtig. Der Stoffwechsel läuft genauso, wie er vorgegeben ist, zu laufen. Und wenn man so will, die Nerven funktionieren einfach gut, die Befehle werden ausgeführt, die Stimme läuft in Ordnung, man fühlt sich einfach wohl, weil das Futter gut ankommt. Nun, diese Bedürfnisse sind nicht etwas, was wir uns aussuchen könnten, zu sagen, wir könnten ohne sie leben. Es geht nicht. Ja, genauso wie wir uns nicht aussuchen können und sagen, ich kann ohne Sauerstoff leben und dass es mir gut geht. Die Bedürfnisse sind in uns festgelegt, so wie dieses Handy feste Bedürfnisse hat, die es braucht, damit es funktionieren kann, so wie ein Auto feste Bedürfnisse braucht, damit es geht, so wie eine Pflanze feste Bedürfnisse hat, damit sie blüht und gedeiht. Genauso sind diese Bedürfnisse festgelegt, ohne dass wir eine Wahl haben, sie abzuwählen. Aber wer würde denn Sicherheit schon abwählen? Oder wer würde denn Gerechtigkeit oder Frieden und Harmonie schon abwählen wollen und sagen, ich kann auch ohne? So, das können wir nicht. So, deshalb ist es entscheidend, dass wir sicherstellen, dass diese Bedürfnisse befriedigt sind, damit Geist und Körper gut funktionieren können. So, das sind die Settings, nenne ich sie. Das sind die Vorgaben, die da sind, ob wir wollen oder nicht. So sind wir halt. Wir brauchen es. Die zweite Sache ist natürlich diese Befriedigung dieser Bedürfnisse in unserem Leben zu erreichen. Und was ich versucht habe gestern zu erklären ist, dass die Befriedigung immer von uns selbst ausgeht. Das heißt, ich muss Nahrung nehmen und ich muss sie auch weitergeben. Ich muss Liebe nehmen und sie dann auch weitergeben. Das heißt, die Aktivität geht von mir aus, nur das Mittel ist nicht meines. So, ich muss nehmen, um zu geben. Und das habe ich versucht zu erklären an der Grundlage des Gesetzes, wie ein Baby in dem Mutterleib aufwächst. Es nimmt. Es nimmt das, was vorhanden ist. Und ist das, was vorhanden ist, entsprechend der Zelle und entsprechend dem Geist, dann entwickelt sich das Kind wie? Einwandfrei. Und ich muss sagen, manchmal gibt es Entwicklungen, wo die Dinge nicht voll da sind. Dennoch zeigt sich der Mangel irgendwann mal später. Man sieht den Mangel nicht immer sofort. Deshalb können wir nicht immer sagen, na ja, da ist kein Mangel vorhanden, weil man ihn jetzt nicht sieht. Weil ihr wisst, man sät heute etwas und wann kommt die Ernte? Viel später. So, deshalb ist es so entscheidend zu wissen, wenn wir sehen, dass wir richtig sehen, dann werden wir auch richtig ernten. Weil das Gesetz ist klar. Was man sät, erntet man. Das kann niemand ändern. So, deshalb das Kind holt sich, aber es kann sich nur holen, was vorhanden ist. Und entspricht das seinem Leben, entspricht das seinen Bedürfnissen, dann gibt es kaum Schwierigkeiten oder keine Schwierigkeiten. Das ist der erste Punkt, den wir verstehen müssen. Das Leben nimmt sich. Es wird eben nicht wirklich gegeben, sondern es nimmt sich das Kind. Das Kind holt und es holt auch, nachdem es auf die Welt kommt. Und es holt von der Mutter, weil es die Mutter nur kennt, im Mutterleibe, unbewusst die Liebe und das, was es braucht, um seinem Körper Liebe zu geben. Und dieses läuft deshalb unbewusst ab, weil der Geist des Kindes ja bewusst noch nicht lieben kann. Ja, er tut etwas, er kopiert etwas, er geht nach einem unbewussten Zustand. Ein Kind mit einem Jahr, so wie ich jetzt das Kind meiner Helferin in der Praxis habe und es beobachte, wie es sich entwickelt, es weiß ja nichts von Liebe, oder? Also bewusst nicht. Aber unbewusst bedarf es all der Punkte, die ich dort gesagt habe, auch Harmonie, es bedarf, ja, ich habe euch erzählt letzte Nacht, wie es reagiert hat auf den Stress der Mutter. Ich habe das auch vorhin schon, als die Mutter umgezogen ist, vor einigen Wochen, dann war einen Tag, ich kam in die Arbeit und der Junge schläft ja regelmäßig, ja, die Kinder haben ja eine Regel, wenn man sie ihnen beibringt. Und an dem Tag konnte er nicht schlafen, hat den ganzen Tag nicht geschlafen, war völlig überdreht und schrie und ja, herum. So, sicherlich habe ich dann gesagt, was ist los mit dem Kind? Ja? Und dann habe ich gesagt, meine Helferin, was ist los? Und dann sagt, ja, wir sind in einem Umzug und ja, so das Kind ist unmöglich, es von diesen Stressfaktoren zu schützen. Es nimmt sie alle wahr. Und da es ja ganz klein ist und nicht weiß, wie es, so reagiert es einfach wie eine Pflanze auf Wasser oder Nichtwasser. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, das Kind nimmt. So, welches ist jetzt die Aufgabe der Mutter? Damit die Bedürfnisse des Kindes, dort wo sie sie holt, auch wirklich gestillt sind. Und dieser Vortrag ist ein Vortrag, der soll ein ideales Gesundheitsbild zeigen. Ja? Und er soll zeigen, was das Ziel ist. Es gibt ja vielleicht Mütter hier, die noch werdende Mütter sind oder wie auch immer noch Kinder haben, wo sie doch so einiges sehen, wo sie ansetzen müssen, damit die Entwicklung des Kindes optimiert wird. Ja, optimiert, sage ich. Weil ich denke, dieses Verhältnis, diese Rolle der Mutter wird heute völlig, nicht missverstanden, nicht wirklich geachtet und wertgeschätzt. Ich sage Ihnen nicht aus meiner medizinischen Tätigkeit. Es gibt keinen wichtigeren Stand für das Leben des Menschen und für seine Zukunft, außer den Stand der Mutter. Wenn es etwas gibt, was wir wertschätzen müssten, ist es die Aufgabe und die Rolle der Mutter. Aber das ist etwas heute, man will ja den Müttern beibringen, sie sollen studieren, sie sollen große Dinge erreichen, ja, sie sollen etwas leisten im Leben. Und sie wissen nicht, das Leben ist doch wichtiger wie Arbeit, oder nicht? Sollte es nicht so sein? Sollte nicht, dass die Zukunft, das zukünftige Leben, das, was noch wachsen muss, sollte das nicht das Wichtigste sein? Und Mütter haben so den, so ich erkläre euch das, was ich so erfahren habe. Ich bin keine Mutter, wisst ihr, es ist immer nicht so gut, wenn ein Mann über Mütter redet, aber ich rede jetzt mal als Arzt über Mütter als ärztliche Funktion der Mutter, sage ich jetzt mal, als Rolle der Mutter, nicht in der Erziehung im Sinne des Geistes, sondern in der Erziehung der Gesundheit. Weil es gibt einen Zusammenhang dort, den wir nicht voneinander trennen können. So, Muttersein muss wieder die Funktion Mutter muss wieder erweckt werden, wenn wir wollen, dass die Zukunft unserer Kinder wirklich gut wird. Ja, das ist einfach generell so und ich ermutige Mütter. Ich war vor einem Jahr in Rumänien und ich kenne dort eine Familie und sie haben ein kleines Kind, das war damals, glaube ich, einige Monate alt. Und die Mutter hatte angefangen zu arbeiten. Und die Mutter hat einen guten Beruf, sie hat was studiert. Und jetzt hat man das Kind, das will man ja auch noch sein Studium nicht verpasst haben. Und dann habe ich ihr gesagt, schau, wenn du wüsstest und deine volle Erfüllung fändest im Muttersein, dann wüsstest du, das ist das Größte, was es gibt auf dieser Welt und dein Job ist dagegen fast nichts. Wer auch immer, sie schrieb mir ein SMS und sagte mir, sie wird ein Jahr lang zu Hause bleiben. Und dann sage ich, okay, in einem Jahr komme ich wieder vorbei. Und ich habe mir ja ans Wort gehalten, ich bin in diesem Jahr, im Januar wieder vorbeigegangen. Es war einfach der Weg dort vorbei. Aber die Mutter hatte schon im September angefangen, wieder zu arbeiten. Und ich habe mit ihr gesprochen, aber es war viel schwieriger diesmal, sie zu überzeugen, wie wichtig es ist, dass diese Zeit, diese ersten Jahre, sie nie mehr wettmachen kann. Nie mehr. Sie sind die besten, die schönsten Jahre. Ich, als Mann sehe ich, wie dieses Kind da in meiner Praxis wächst und man denkt sich, was kann man so alles machen aus so einem Kind? Ja, und ich versuche natürlich auch meine, sage ich ja nicht mein Kind, aber wenn es jetzt meins wäre, dann wäre es natürlich anders. Aber weil es ist voll in Entwicklung. Sein Gehirn hat noch nicht alle, es hat zwar Neigungen und Tendenzen, aber die Information ist nicht festgelegt. Es ist alles beweglich, man kann es formen, wie man ein Gebilde formt. Und man kann es so machen, dass es fürs Leben so ist, wie es sein soll. Ja, weil das Kind auf sich allein gestellt, hat es keine Chance. Auf sich allein gestellt? Keine Chance. Er guckt doch, es ist doch ständig hinter Mama her. Also dieser in meiner Praxis, der lässt sie keinen Augenblick aus den Augen, wenn er da ist. Ja, sie muss manchmal den Hörtest machen, dann sage ich, ich nehme ihn. So, und dann gucken wir zusammen in die Ohren. Ja, es hat sich noch kein Patient beklagt, aber ich denke, könnte ja meinen stören, wenn ich da mit dem Kind auf dem Schoß in die Ohren gucke. Aber der ist erstmal neugierig, aber sofort guckt er nach der Mutter. Ja, wo ist sie? Ja, und sie setzt ihn manchmal da in sein Zimmer und in sein Bettchen und dann jault er. Was will er? Ja? So, er ist auf sich allein gestellt, völlig hilflos. Völlig hilflos. Und er braucht deshalb die Mutter. Und er braucht sie aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, die Mutter ist seine unbewusste Quelle, wo er alle diese Dinge holt und sie nimmt. Deshalb, wie muss das Innenleben der Mutter sein? Das heißt, sie muss diese Dinge haben. In ihrem Leben muss sie sicher sein. Muss sie? Es ist gut, wenn die Mutter unsicher ist. So, eine Mutter muss wissen, wo es lang geht. Auch wenn es falsch ist, wo es lang geht, wisst ihr? Aber es wäre wichtig, dass sie es weiß, wo es lang geht, sodass das Kind sich nach Möglichkeit fest danach orientieren kann. So, die Aufgabe der Mutter ist eine zwiefache. Und sie muss es, ich sage jetzt mal, die Mutter muss es beides bewusst fördern, weil sie muss einmal sie selbst ihr eigenes Innenleben sollte so gut wie möglich sein, okay? Ja, eigenes
Geht das automatisch? Geht es automatisch, dass man ein gutes eigenes Innenleben hat? Also ich glaube nicht. Ich glaube, da gehört ein bisschen Arbeit. Arbeit. Ja? So, jeder kann ja machen, wie er will. Wir wollen ja von der Vorgabe der Natur sprechen, des, so wie es Gott gemacht hat. So, eigenes Innenleben so gut wie möglich sein. Das beeinflusst das Kind, was denkt ihr, wie viel Prozent ist das entscheidend? So. Also ich versuche es als Proportion darzustellen zu dem, was die Mutter tun muss. Ja? Das heißt, sie muss erziehen, wie das Kind lenkt und leitet. Ja? Mutter tun muss am Kind durch die Erziehung. Okay. So, ich denke, das ist natürlich genauso wichtig wie das. Und das entsteht aus dieser Sache. So, aber das hier ist viel wichtiger, wie die Mutter in sich selbst lebt, wie das, was sie tut. Aber sicherlich ist das, was sie tut, immer der Ausdruck dessen, was sie in ihrem Innersten ist. Ja? So. Damit die Mutter das tun kann, ja, braucht sie etwas. Was braucht sie dafür? Wenn man an die erste Folie geht. Was braucht die Mutter für sich, damit sie eine gute Mutter sein kann? Sie braucht eine gute Quelle, woher sie holt. Ja? Weil sie kann ja nur das geben, was sie irgendwo geholt hat. So, deshalb braucht die Mutter eine Quelle. Wenn jetzt bei der Mutter der Vater die Quelle ist, was ja sehr häufig der Fall ist im Alltag, da ist der Vater der Kinder, ja, die Liebesquelle. So, wie fühlen sich die meisten Mütter, wenn sie ein Kind haben und der Mann ist den ganzen Tag in der Arbeit? Sie fühlen sich alleingelassen. Ja, sie fallen durch das Alleingelassen. Wisst ihr, was wir machen, wenn wir sagen, ich bin alleine? Was machen wir? Tun wir uns was Gutes oder was Schlechtes? Bitte? Was ist schlecht am Sagen, ich bin alleine? Ich bin überfordert. Was ist schlecht daran? Bitte? Es ist letztendlich eines der tödlichsten Gifte für unser Leben. Es ist Selbstmitleid. Ja, es ist Selbstmitleid. Überlegt es, was es ist, wenn man dasteht und sagt, ich habe keine Hilfe, niemand hilft mir. Und ich habe diese Mütter, ja, die kommen ja in die Praxis. Sagt, mein Mann ist in der Arbeit, meine Schwiegermutter hilft mir nicht, meine Mutter ist 500 Kilometer entfernt und ich bin mit dem Kind alleine. Sage ich, und? Muss doch alles gut sein. Müsste doch sagen, ich schaffe es, ich setze mich dran und tue es. Aber wisst ihr, wenn ich denke, ich brauche eine Liebesquelle und mir gibt ja niemand nichts und ich bin nur jemand, der ständig gibt, dann komme ich in die Not. Deshalb braucht die Mutter als erstes eine konstante Liebesquelle, von wo sie holt, damit sie das geben kann, was ihr Kind braucht. Als ihr Innenleben, als ihr Außenleben. Weil wisst ihr auch, ob die Mutter das nun hat, was sie braucht oder was das Kind braucht oder nicht. Das Gesetz des Lebens wird sich dadurch nicht ändern. So ist es auch besser, dass wir es verstehen und holen. So, die Mutter braucht eine Liebesquelle, die sie fähig macht, die Dinge in Kraft und ich sage in Eigenregie fähig zu sein, zu tun. Und ich kenne keine andere Liebesquelle für die Mama, außer den, der uns geschaffen hat, nämlich unseren Schöpfer. Mama braucht also Gott, damit sie das haben kann, was dem Kind gibt. Ansonsten, werdet ihr sehen, gibt es Konfliktpunkte. Am Anfang ist natürlich die Mutter da und ist abhängig von den Umständen und die Umstände steuern das. Aber irgendwann mal wird das Kind größer und in dem Moment, wo das Kind größer und älter wird, wird die Mutter abhängig vom Kind als Liebesquelle. Die Frage kam ja auch gestern Abend, was ist, wenn Mütter die Kinder zu ihrer Liebesquelle machen? So, das tun die Mütter und das zeigt sich besonders, wenn die Kinder ein bisschen größer sind in der Pubertät. Ich hatte vor kurzem eine Patientin und sie kam zur Beratung und ich hatte die Beratung angesetzt, weil sie mir in ihrem Besuch, als sie bei mir war, erzählte, dass sie zwei Kinder hat und das eine ist 4 Jahre, das andere ist 12. Und sie hat ihren Konflikt mit wem? Natürlich mit der 12-jährigen Tochter. Und habe ich gesagt, naja, ich habe ja nicht immer die Zeit, sofort mit den Leuten zu reden. Und ich habe sie eingeladen und sie kam. Und ich habe ihr versucht, ein paar Dinge zu zeigen, warum der Konflikt mit der Tochter ist. Und wo die meisten Eltern heute besonders Mütter Wert legen und das Kind protestiert, das ist bei den schulischen Leistungen. Ja. Aber warum will die Mutter, dass das Kind gut lernt in der Schule und gute Noten hat? An wen denkt es? Und vordergründig denkt sie an die Zukunft des Kindes, sagt sie, nicht? Weil damit es dem Kind dann, wenn es gute Leistungen hat, auch nachher gut geht und was aus ihm wird. Das ist auf der Verstandesebene die Sicht. Aber denkt sie nicht auch, dass sie sich durch das Kind realisiert? Das heißt, wenn das Kind etwas wird, dann hat sie ja auch etwas davon, oder nicht? Ja, so, der Konflikt mit ihrer Tochter war im Wesentlichen, die Tochter sagt, sie ist stinkfaul und will nicht lernen. Und da gibt es natürlich andere Gründe, warum die Tochter nicht lernen will, aber vordergründig protestiert sie. Und die Mutter, je weniger die Tochter tut in der Schule, was wird mit der Mutter? Je aggressiver, je größer wird die Spannung, was passiert? Es passiert ein Teufelskreis. Die Noten des Kindes werden noch schlechter. Und weil im Frieden lernt man doch besser, oder? Unter Druck, ja, ich muss sagen, ich habe auch unter Druck gelernt, in dem Sinne unter Zeitdruck, dass ich sagte, okay, ich muss ja die Prüfung überstehen, aber ich lasse mir die Zeit erst dann zu lernen, wenn ich weiß, ich muss jetzt anfangen zu lernen, damit ich weiterkomme. Aber solange dieser Konflikt besteht zwischen Mutter und Tochter, kann wirklich nicht etwas Gutes dabei rauskommen. Und so habe ich hier einige Tipps gegeben, die ich euch heute Abend auch versuchen möchte, euch zu erklären. Aber der erste Tipp ist, auch jede Anstrengung, die eine Mutter unternimmt, so klug sie auch sein mag auf intelligenter Ebene, wenn sie selbst über ihr eigenes Innenleben nicht die Kontrolle gewinnt, dann ist ihre Arbeit nur halb so gut. Weil ein Kind lernt, ich denke, mindestens hier 70% oder wenn nicht mehr von dem, was die Mutter ist, als das, was die Mutter dem Kind gibt als Erziehung. Und es ist erstaunlich, dass die Kinder, und das sehe ich bei Erwachsenen, weil mit denen kann ich reden, mit den Kindern noch nicht, große Erwartungen an ihre Mama haben. Und ich gebe jeden Müttern, oder mit denen ich eine Chance habe zu reden, versuche ich mal etwas klar zu machen. Setzt euch in die Stelle eures Kindes und schreibt euch auf, wie ihr euch eure Mutter vorstellen würdet. Ja? Also, und ihr werdet sehen, ihr habt ein Idealbild, und wenn wir das vielleicht hier bei allen machen würden, und ihr schreibt alle auf, wie ihr euch die ideale Mutter vorstellt, wisst ihr, was hier rauskäme, wenn wir alle Zettel zusammensammeln würden? Es ist wahrscheinlich mit kleinen Nuancen dasselbe, wie wir uns die Mama vorstellen. Und das ist sehr hilfreich, dass man sich dessen bewusst wird. Als Mutter gerade, wenn ich mir so vorstelle, wie die Mama sein soll, bin ich so eine Mama. Und erfülle ich diese Rolle, die ich denke, im Sein, das heißt im Leben, im Innenleben. So, Mutter braucht also eine gute Liebesquelle. Sie kann sich nur von Gott ernähren, um wirklich eine Fähigkeit zu haben, in den schwierigsten Stresssituationen, im Umzug, im Verlust des Arbeitsstelle des Mannes oder im Verlust der eigenen Mutter oder was auch immer passiert, dass sie da konstant bleibt mit minimalen Schwankungen, sage ich jetzt mal, die auf das Kind kommen. Das ist der erste Punkt. Also Mama braucht eine Quelle, die fest ist. Das Kind hat nur die Mama als Quelle, weil es ja nicht bewusst irgendwo hingehen kann und suchen kann. Deshalb hat die Erziehung der Mutter ein Ziel. Was würdet ihr sagen, warum sollte die Mutter und wozu sollte die Mutter das Kind erziehen? Was würdet ihr, wenn hier die Geburt des Kindes ist, okay? Und hier haben wir... Wie welches Alter wollen wir setzen? Nehmen wir. Ich denke, wir können 20. Ja, ich würde hier schon. Ich denke, wenn man es gut macht, kann man zwischen 12 und 15 die Erziehung abschließen. Ja, wäre doch gut, oder? Ich spreche idealerweise, okay? Und so, sagen wir 18 Jahre, okay? Wir haben 18 Jahre. Das heißt, wir brauchen von hier hin, okay? Und die Frage ist, was ist hier das Ziel der Erziehung? Das heißt, das Ziel der Erziehung, wie viele würden einverstanden sein, dass das Kind selbstständig leben kann? Wären wir alle einverstanden? Auch die Mütter? Ja? So, das heißt, ich muss etwas tun, dass das Kind völlig selbst in seinem Leben zurechtkommen kann. Dass es noch Mutter braucht oder nicht mehr braucht? Ja, so denken wir. Deshalb die Frage. Bitte? Ja, ich denke, ich sage ja, es ist ja gut, wenn die Mutter irgendwo ist, aber Brauche ich sie noch als Mutter? Brauche ich sie noch als Liebesquelle? Oder sollte ich dann fähig sein, unabhängig von der Mama Entscheidungen zu treffen? Aber wisst ihr, ich hatte auch diesen Fall, eine Patientin von 70 Jahren, kam in meine Praxis, sagt, meine Schwiegermutter ist 90. Und mein Mann ist 70. Und mein Mann ist seiner Mutter völlig hörig. Sie ist der Chef. Ja? So, wieso kommt das? Ja, viele, viele Konflikte zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter ist, weil der Mann von der Mutter noch nicht weg ist. Zumindest bewusst weg. Auch unbewusst sind sie meist noch dran. Aber bewusst wäre es wichtig, dass ich sage, Mama hat ihren Dienst getan, ja, und jetzt bin ich weggeflogen und kümmere mich um Mama, wenn sie eine Not hat. Aber Mama lebt ihr Leben und ich lebe mein Leben. Und beide Leben können ja schön parallel nebeneinander gehen, ohne dass sie uns jetzt, hallo, warum hast du nicht angerufen? Ich will doch wissen, ob du noch lebst. Mama, ich rufe dich an, wenn ich nicht mehr lebe. Oder so. Versteht ihr, da sind Dinge, die nachdem der Mensch geheiratet hat und oder weg ist und alleine lebt, wo die Beziehung noch sehr, sehr eng ist. Und ich sage euch, es ist manchmal ein Pulverfass, wenn ich das so öffentlich erkläre und sage, wie häufig sprichst du mit deiner Mama als 40-Jährige? Ja? Oder nimm mal 30-Jährig. Und um wessen Zweck tust du das? Ob als Mann oder als Frau. So, wann sollte Mutter einmal aufhören, der Dienst, die Funktion der Mutter? Eine Mutter ist ja eine Funktion. Und ich möchte euch sagen, Mutter ist eine Funktion und Mutter hat eine Funktion und sie soll das Kind dahin führen, dass das Kind so im Leben steht. Ich sage jetzt mal, dass es den Rat der Mutter nicht mehr braucht. Sicherlich auch des Vaters. Aber die Aufgabe hat die Mutter. So, Selbstständigkeit. Und Selbstständigkeit bedeutet, Selbstständigkeit, ihr wisst es. Und diese Selbstständigkeit ist, dass das Kind in seinem Leben fliegen kann, so wie das Vögelchen, und es findet Futter, es kann sich ernähren. So, das heißt, die Mutter muss das Kind zur Selbstständigkeit erziehen, damit es fähig ist, allein zu leben. Ob sie dann noch da ist oder nicht da ist, wisst ihr, da ist ja alles gut, das ist ja nicht schlecht, aber es sollte keine Mutterfunktion, ich sage mir jetzt mal Liebesquellefunktion sein. Das verstehe Sie vielleicht nicht, wenn ich das jetzt das erste Mal so erkläre, aber ihr werdet euch ja mit der Materie befassen. So, das Kind muss also von der Geburt an, ich versuche das in Treppen, ist es dann manchmal leichter zu erkennen, stufenweise, je nach Entwicklung, immer höher gebracht werden, bis es nicht nur alleine laufen kann, sondern es muss in seinem Leben die Entscheidungen alleine treffen. Und manchmal überfordern Eltern, Mütter, ihr Kind zum Beispiel mit Entscheidungen, die zu früh sind. Wisst ihr, unsere Fähigkeit, die Schule auszusuchen. Kann das ein Kind? Es kann sich die Schule nicht aussuchen. Ja, so da sind schon die Eltern gefordert, das zu tun. Aber man fragt das Kind manchmal und man kann es überfordern mit Entscheidung, die es nicht tragen kann. Aber auf der anderen Seite muss man ihm Verantwortung geben, die es tragen kann, die es wirklich ausüben kann. So, was würdet ihr als Mutter als erstes tun, damit man das Ziel erreicht? Was muss man zuerst machen? Oder was wäre wichtig zu tun, aber ich habe noch keine Mutter gefunden, die das hat. Ich empfehle es aber einer jeden Mutter. Wisst ihr, was es ist? Was ganz Einfaches. Was braucht man, um von hier nach hier zu kommen? Bitte? Was? Nun, aber was braucht man, um etwas zu erreichen im Leben? Ja, ich brauche einen Plan. Oder wäre das nicht gut? Wäre das nicht gut, wenn die Mutter einen Erziehungsplan hätte?
Also ich finde das nicht gut.
Warum nicht?
Weil ich denke, dass jedes Kind einmalig ist. Und man muss erst mal gucken, was aus diesem Kind werden soll. Und wenn ich meinen Plan habe und ich habe meine Kinder wirklich nach Plan erzogen und ehrlich gesagt, schrecklich. Ja? Also ich denke nicht, dass ich das besonders gut gemacht habe. Also das mit dem Plan, das war kein guter Plan.
Es mag ja am Plan gelegen sein, ich will ja nicht sagen. Aber schaut, wir bringen ja die Kinder in die Schule. Und da gibt es doch Pläne, oder nicht?
Ja, die Schule ist auch ganz furchtbar.
Nun, die, ja, aber...
Schrecklich, die lernen doch gar nicht mit Freude. Und deshalb,
ich gebe Ihnen recht, aber wir kommen vielleicht vom Thema ab. Ich genau. Will nur eine Idee sagen. Ja, sicherlich. Ich bin... Absolut, ich gehe ja darauf ein. Ich stört mich ja nicht. Ich gebe den Kindern heute recht, wenn sie protestieren mit dem Schulsystem. Aber weil es nicht kindergerecht ist. Das heißt, es geht nicht auf die Bedürfnisse ein. Ja? Aber das ist etwas, was natürlich ist. So, unser Schulsystem, ich bleibe bei meinem Plan. Unser Schulsystem oder insgesamt ist sehr theoretisch. Wir lernen Informationen, aber wir lernen nicht, das Kind etwas tun in der Praxis. Aber gib deinem Jungen, der ist 2 Jahre alt oder 3, einen Hammer und 2 Nägel und ein Brett und sag ihm, bastel was. Was wird er tun? Wird er aufgehen? Oh, ich denke, ja, diese Mama, die bei mir war, die haben einen 4-jährigen Sohn, die sagte, wir haben renoviert zu Hause und haben den Putz runter und man haben dem Kleinen ein Hämmerchen gegeben. Was hat er getan? Hat er Freude gehabt daran? Ach, massiv. Warum? Weil er tut was. Und dann kann man ja sehen, was er tut. Und würde die Erziehung gepaart sein aus Theorie, ich lerne etwas, damit ich es sofort in die Praxis umsetze, dann wäre das System für die Kinder, sie würden es lieben, würden gerne in die Schule gehen. Aber wenn man heute, wie das Schulsystem ist, von morgens bis abends paukt, Hausaufgaben en masse. Also ich muss euch sagen, ich bin so dankbar, dass ich heute kein Kind bin und in die Schule muss. Ich hätte wahrscheinlich genauso protestiert. Ich habe schon zu meiner Zeit protestiert. Aber zu meiner Zeit, wir hatten 4 Stunden am Vormittag Schule. Und als ich dann ins Gymnasium kam, waren es 6. Aber um 2 Uhr kam ich nach Hause spätestens. Fing um 8 an. Und dann hatte man ja noch den Rest des Nachmittags. Hausaufgaben konnte man ja manchmal machen oder nicht, aber es gab auch nicht viele Hausaufgaben. Ja, so was man heute so alles noch zu Hause machen muss, Wann soll das Kind denn überhaupt irgendwas lernen, sage ich jetzt mal, Praktisches tun? So, das Erste im Erziehungsplan, ich muss etwas wissen, was ich beim Kind erziehen will. Jedes Kind kommt auf die Welt mit einer Persönlichkeit. Weil es kommt ja auf zwei Hälften. Aus Mutter die Hälfte und aus Vater die Hälfte. Und es hat Neigungen. Das sind Neigungen, Talente drin, die hat es ja angeboren. Und als Mutter muss ich doch sehen und sagen, okay, diese Neigung muss ich fördern. Da will ich das und das und das entwickeln. Diese Neigung ist nicht so gut. Die möchte ich reduzieren im Lebensmittel, weil es ein Hindernis ist für das Kind. Weil ich denke ja immer ans Kind, nicht an mich. Ja? So, ich brauche ein Bild von meinem Kind. Ich empfehle, dass man jeden Morgen als Mutter zur Liebesquelle geht und mit ihr bespricht, was soll ich heute mit dem Kind tun? Was soll ich ihm heute nur beibringen? Oder wie wäre heute etwas, was man tut? Man braucht natürlich einen generellen Tagesplan. Ich weiß, ich habe mich früher auch gegen Tagesordnung gesträubt, weil ich bin ein sehr spontaner Mensch. Pläne gibt es nicht. Ja? Es muss alles von mir aus kommen. Aber ich sage euch, als wir unsere 6 Pflegekinder dann hatten, oder sind ja zu ihnen gekommen, ohne dass wir es unbedingt wollten, das kam so in unser Leben, dann brauchtest du eine Ordnung. Und ich fand die Ordnung, die wir dann so eingeführt hatten, recht praktikabel, wann man ins Bett geht, wann man aufsteht, wann gegessen wird, wann gespielt wird. Ich denke, das sind alles wichtige Punkte. Wenn man das einfach so lässt, dass das nicht, dann ist das Kind nicht ausgeglichen und dann gibt es Streitereien, Nörgeleien. So. Deshalb, wenn man weiß, wie man den Plan machen soll und feste Punkte hat, Mahlzeiten sind fest, ins Bett geht Zeiten sind fest. Man kann es natürlich immer nach Alter so ein bisschen verändern. Man muss ständig an dem, sage ich mal, am Programm, am Tagesprogramm was tun. Auch den Inhalt kann man manchmal etwas verändern. Aber es sollten die Säulen am Tage bleiben. Ja, das heißt, ich habe auch dieser Mama empfohlen, in ihrem Erziehungsplan, was wichtig ist, Tagesroutine. Tagesroutine macht Kämpfe weniger. Ja, dass man weiß, das läuft so, fertig. So wie, wir müssen ja am Tag auch alle nach einer Regel gehen. Gehen wir in die Arbeit, wann wir wollen?
Ja.
Manche. Aber die meisten arbeiten.
Aber müsste und sollte, das ist doch ein schreckliches Leben. Und am Ende sind die Kinder genauso unglücklich wie ich, wenn ich die so erziehe, wie ich bin. Ich bin froh, meine Tochter macht alles viel besser. Sie hat ein schreckliches Leben bei mir gehabt und deshalb macht sie das jetzt alles genau das Gegenteil. Und ich glaube nicht, dass das, also ich kann Ihnen da leider gar nicht zustimmen. Ich versuche einfach ruhig zu bleiben.
Okay. So, das heißt, ich gebe doch ein Argument rein, was vielleicht überzeugend ist, was auch mich überzeugt hat. Es gibt in der Natur keine Spontaneität. Alle Ablauf in der Natur ist geregelt. Die Sonne kommt zur richtigen Zeit, der Mond kommt. Es gibt eine Erntezeit, es gibt eine Säezeit, es gibt eine Blütezeit. Es ist nicht eine Situation, die wir finden in der Natur, die nicht geregelt ist. Die Vögel zwitschern im Frühjahr und sie zwitschern im Sommer nicht mehr so viel. Die Dinge sind in der Natur alle festgelegt. Im Körper, auf chemischer Ebene, gibt es keine eigene spontane Reaktion. Alles wird nur auf Kommando gemacht. Nur in unserem Geist natürlich wollen wir frei sein. Ich verstehe das. Aber die Freiheit kostet manchmal zu viel, als dass sie uns weiterbringt. So, deshalb sage ich, der Geist kann sich täuschen in dem, was gut ist und nicht gut ist, der Körper nicht. Und ich beschreibe diese Dinge, wie ich sie an meinem Patienten gelernt habe, weil sie sind für die körperliche Gesundheit ganz wichtig. Weil ich muss einfach die Entwicklung, die physiologische Entwicklung gehen, und diese Entwicklung hört nicht auf meine Zeit. Die ist festgelegt. Mit 12 Jahren ist das Gehirn ausgewachsen, was die Größe anbelangt. Und dann wächst wohl noch der Frontallappen, sagt man, bis 30. Aber dann ist die Sache fest. Ja? So, ich muss diese Zeit doch verstehen, wo Säezeit ist, was ich tun soll, weil die wartet nicht auf mich. Erwartet nichts auf mich. Ja? Und so, uns hat es sehr geholfen, und es hat mir geholfen, von der Natur zu lernen, dass eine Tagesroutine viel Frieden bringt.
Ist den Kindern gefallen?
Absolut. Die Kinder sind sehr froh für solche Tagessachen. Das heißt, wir hatten natürlich nicht am Anfang gleich, weil ich hatte meine Liebesquelle noch nicht bei Gott damals, aber nachdem Gott meine Liebesquelle wurde, habe ich das Ganze sehr ernst genommen. Ich werde morgen Abend ein bisschen über meine Rolle als Vater sprechen, wie ich das damals verstanden habe und umgesetzt habe. Aber wir hatten in der Tagesroutine den Programmpunkt der Familienzeit. Das heißt, einfach eine halbe Stunde, wo wir nur als Familie machen konnten, zusammen, was wir wollten. Die Kinder konnten sich das aussuchen. Die waren natürlich 14, 16 und 18. So. Wir haben meistens nur miteinander gesessen und uns wirklich unterhalten. Das waren schöne Zeiten, aber jeder freute sich auf diese Zeit. Weil wenn sich Kinder etwas wünschen, dann ist es, dass ihre Eltern zusammen mit ihnen was unternehmen. Nicht nur im Urlaub, sondern jeden Tag, wenn es nur eine Viertelstunde wäre, dem Kind tut es enorm gut. Dass es Vater und Mutter zusammen sieht, spielt. Dass es sieht, die haben sich jetzt diese Zeit auf die Seite gesetzt. Und ich sage, je besser, je fester die Zeit ist, so gewöhnt man sich dran. Schaut, ich habe mich mit meinen Essenszeiten so gewöhnt, dass ich morgens und mittags esse. Und mein Magen kommt dann, oder mein Hungergefühl kommt dann, wenn Essenszeit ist. Ja? Wenn ich ein bisschen übermüdet bin, kommt es schon früher. Aber ich kann immer noch sagen, naja, es ist nicht Essenszeit, so, ich esse erst später. Weil ich möchte auch unsere Organe funktionieren nach dem, wie wir sie gewöhnen. Sie sind, wie viel Essen gebe ich, aber ich muss nicht zwischendurch naschen, weil das zwischendurch Naschen bringt mein ganzes System durcheinander. So, wir brauchen eine gewisse Ordnung, die wir brauchen. Aber lass uns jetzt ein bisschen zum Inhalt kommen der Erziehung, was ich bei den Müttern sehr empfehlen möchte, was dem Kind am meisten für seine Gesundheit hilft. Außer, dass die Mutter innerlich okay ist. Es ist, dass sie dem Kind was gibt, an jedem Schritt hier. Verantwortung. Ich war am Anfang dieses Jahres in Rumänien und ich saß am Tisch, da war ein 9-jähriges Mädchen und der Vater, und sie hatten noch ein kleines, weiß nicht, 4-5-jähriges Adoptivkind. Und die Mutter servierte uns, bediente uns. Und ich sagte, da stimmt doch was nicht. Und ich habe am Tisch Folgendes gesagt, dass die Mutter da war und auch dem Vater. Ich habe gesagt, nächstes Mal, wenn ich komme, ich wusste natürlich nicht, dass ich in 6 Wochen schon wiederkommen würde. Aber ich habe gesagt, das Mädchen muss doch selber kochen. Mit 9 Jahren sollte sie kochen. Und Mutter am Tisch sitzen. Und ich habe gesagt, nächstes Mal, wenn ich komme, will ich ein Drei-Menü-Gericht haben. Von dir als Kind. Und Mama bringt es dir bei. Also in Rumänien isst man ja Suppe. Und dann kommt zweiter Gang. Und dann kommt noch Dessert. Und wenn man Gäste hat, macht man zumindest dieses mindestens dreifache Menü. Und ich habe mir das einfach gewünscht. Und der Vater schrieb mir eine E-Mail, als wir das nächste Termin ausgemacht hatten. Oh, wir haben dem Mädchen beigebracht, dass sie kocht. Und wir waren weg, beide. Und als wir nach Hause kamen, hatten die zwei Mädels gekocht. Und wer ist am glücklichsten? Die Kinder. Wisst ihr, dass Mütter, wenn sie die Verantwortung den Kindern nicht geben, je nach Alter, den Kindern etwas rauben? So, wann gebe ich dem Kind die Verantwortung? Über welche Dinge? In welchem Alter? Aber dieses neunjährige Mädchen kann mindestens einmal die Woche selbstständig kochen. Und es würde aufblühen. Und wenn es geht, würde ich es zweimal tun. Macht viel lieber wie Hausaufgaben. Weil ist Kochen nicht etwas Schönes für eine Frau? Auch für einen Mann. Und ist es nicht wichtig oder ist es wichtig? Ist es wichtig, kochen oder nicht? Absolut. Ein Mädchen muss man motivieren zu sagen, schau, du hast eines Tages ein Kindchen, dem musst du was zu essen machen. Das motiviert es meistens, weil jedes Mädchen will Kinder haben. Weil das ist im Instinkt, das ist im limbischen System geschrieben, nicht im Geist. Aber auch, du willst einen Mann haben, willst du ihn verwöhnen mit gutem Essen. Und ich denke, jede Frau liebt das, dass sie jemanden verwöhnt mit gutem Essen. Und sie freut sich ja mehr, wie der das Essen isst. Oder habt ihr nicht die Erfahrung? So, Verantwortung. Mütter geben ihren Kindern nur Hilfsjobs. Ja, Hilfsjobs. Ein Hilfsjob ist, du bringst den Müll raus. Oder du räumst die Waschmaschine aus, die Spülmaschine aus. Das sind Hilfsjobs. Dadurch degradieren wir unsere Kinder. Es mag sein, wenn es ganz klein ist, dass man das dort einsetzt, irgendwo hier beim Dreijährigen, dass man sagt, aber man muss so schnell es geht, so fernlich wir wissen, dem Kind die volle Verantwortung über einen Ablauf geben, der im Haushalt zu tun ist. Volle Verantwortung. Das heißt, ich bin im Brei, ich bring dem Kind bei, was es tun soll, und dann lasse ich es tun. Und kontrolliere dann und schau, hat es gelernt? Und dann, wenn es noch nicht gelernt, dann helfe ich ein bisschen und sage, hier muss man noch so, bis ich zufrieden bin, dass das Kind es richtig gemacht hat. So, die Verantwortung geben des Kindes, das machen Mütter sehr, sehr wenig. Weil sie, die Wäsche könnte kaputt gehen, in der Küche könnte die was kaputt gehen, ja, den ganzen Haushalt würde ich nach Möglichkeit auf die Kinder tun. Ich habe es selber leider falsch gemacht, als wir die 6 Kinder nahmen und sie waren zwischen 7 und 17. Anstelle, dass ich jedem Einzelnen seine Verantwortung gebe, im Haus habe ich eine Haushaltshilfe engagiert, die für die Kinder Tag und Nacht da war und habe die Kinder zur Faulheit und zur Verantwortungslosigkeit motiviert. Und bis heute haben sie noch Schwierigkeiten, ihren eigenen Teller bis zur Spülmaschine zu tragen. Ja, weil man sich ja bedient hat. Die Haushaltshilfe tat alles. Als ich dem 13-Jährigen sagte, hilf doch den Tisch aufräumen, sagte sie, naja, sie wird bezahlt. Ja, mit anderen Worten, wer bezahlt wird, soll seine Arbeit tun. Zahlst du mich auch, dann mache ich es auch. Nicht? Das sollte nicht sein bei diesen Aufgaben. Verantwortung muss man den Kindern geben. Ab wann darf sein, ist das Kind verantwortlich für das, was es isst? Das heißt, wir müssen ja dem Kind beibringen, was gutes Essen ist. Glaubt ihr nicht auch? Sicherlich hat jedes Kind eine Vorliebe für die eine Speise und die andere und wir können das ja mit immer einbauen. Aber es ist wichtig, dass wir dem Kind beibringen, was gutes Essen ist. Aber irgendwann mal müssen wir einen Haken setzen und sagen, jetzt hast du die Verantwortung, was du isst, ist dein Problem. Nicht mehr Mamas Problem. Ich setze es dir zwar auf den Tisch oder was auch immer, es muss eine Verantwortungsübergabe sein, wo man das Kind mehr und mehr achtet und respektiert, damit es in eine Situation kommt, wo es selbstständig sein kann. Bei der Verantwortung ist etwas ganz wichtig. Ein Kind muss, die Mutter muss ja das Kind so erziehen, dass es von ihr nichts mehr braucht, als Liebesquelle. Das heißt, wenn die Mama noch hin und wieder ein Essen kocht, dann ist das ja ganz okay. Aber wenn ich das als Liebesbeweis brauche, dann ist das nicht okay. So, ich muss also das Kind seine Not von Gott als Liebesquelle zeigen. Ich denke, das ist das Allerschwierigste. Wir haben nämlich in unserem Leben Religion und den Alltag getrennt. Wir lernen die Kinder beten, so als christliche Erziehung. Aber wir lernen sie nicht, warum beten. Ja, die Kinder lernen von uns so unsere Formalitäten nachmachen und sie beten dann so wunderbare Gebete, dass wir uns freuen. Aber sie tun es ja nur, weil sie irgendwas nachsagen. Sie haben es nicht wirklich, sie tun es. Aber sie tun es nicht und dann merken wir, wenn sie dann ein bisschen älter werden, 15, 16, 17, dann beten sie nicht wirklich, weil sie wissen ja nicht, warum sie beten müssen. Und ich denke, das ist eines der wichtigsten Aufgaben der Mutter, auch des Vaters, das erkläre ich morgen, dass man dem Kind seine Notwendigkeit nach der Liebesquelle Gott zeigt. Weil das Kind ist ja von der Mutter abhängig. Aber es muss ja irgendwann mal weg von der Mutter. Und es bleibt ja an der Mutter wegen der Liebe, nicht wegen dem Essen. Oder? Sind Erwachsene an ihrer Mutter, hängen sie, weil sie noch immer das Essen der Mutter haben wollen? Ist doch nicht so. Es ist, weil ich noch immer von der Mutter Liebe holen will und erwarte von der Mutter diese Liebesache. Deshalb muss die Mutter das Kind in der Verantwortung und in der Verantwortlichkeit, sie an Gott zu binden, von sich selbst entwöhnen. Das wäre so der Begriff. Auf physischer Ebene entwöhnen wir ja das Kind von der Muttermilch, sodass es nicht mehr Muttermilch ist. Aber die Mutter müsste das Kind von sich selbst entwöhnen. Wie kann das sein? Ich sage euch ja auch, ich bin am Lernen, aber ihr könnt euch ja darüber Gedanken machen, wie man das am besten tut. Aber ich habe jetzt zum Beispiel dieses Beispiel dieses Mädchens. Der Mutter habe ich Folgendes gesagt. Du hast dir jetzt gelehrt, was sie tun soll mit dem Kochen. Ja? Hast dir ein Rezept beigebracht und natürlich, wenn jemand ein bisschen erfinderisch ist, dann kann er das ja machen, wie sie will. Aber ihr wisst, wie die Kinder sind, wenn etwas nicht geht, dann rennen sie zur Mutter und sagen, Mutter, wie geht das? Oder? Ich habe vergessen, wie das Ganze läuft. Und da habe ich jetzt der Mutter empfohlen, sie sollte doch sagen, schau mein Kind, ich habe es dir ja mal beigebracht. Vergessen im Leben tut nicht gut. Tut gut vergessen? Ja oder nein? Wie häufig sagen die Kinder, ich habe es vergessen? Häufig oder unhäufig? Oh, die Kinder, ach, ich habe es vergessen. Ah, sage ich, wunderbar, wir müssen was tun gegen das Vergessen. Vergessen ist nicht gut. Also vergessen ist nicht gut. Deshalb müssen wir was tun gegen das Vergessen. Also was tun wir, was unternehmen wir, dass du es nicht mehr vergisst? Ja, dann kann man natürlich eine Konsequenz geben, dass man nicht vergisst. Aber ich sage mir, das wäre doch ein Ort, wo ich zu Gott gehen kann und sage, okay, Mädchen, wenn du etwas vergessen hast, wie wäre es, wenn du zur Quelle gingst und fragst, ob er dir hilft, dich zu erinnern dran? Und wenn er dir nicht antwortet, dann komm zu mir. Dann habe ich der Mutter empfohlen, dann betest, soll sie mit dem Kind beten und soll Gott bitten, dass das Kind sich das erinnert. Weil das Kind braucht das, was der Erwachsene auch braucht. Eine persönliche Beziehung zu Gott. Ich muss wissen, dass er da ist, wenn ich ihn rufe. Und ich muss einen Zugang zu ihm haben, dass er mir antwortet. Er antwortet mir nicht immer auf die Art und Weise, wie ich es will und wie ich es mir vorstelle. Aber ich muss wissen, er antwortet. Und wenn man ein Kind mit 4 Jahren anfängt oder 3 schon, sich ihr Verantwortung gibt und dann sagt, okay, wenn du die Verantwortung nicht kannst oder wenn etwas passiert, du hast ja Quelle Gott, ich bin nicht immer da, so suche ihn und guck, ob er dir hilft. Und wenn das Kind sich gewöhnt, Gott zu suchen und die Erfahrung mit ihm bekommt, dann, wenn es hier ist, hat es ja das in seiner Gewohnheit, so wie es Mutter immer anruft. Ja, ruft es jetzt Gott an. Ich sprach neulich mit einer Frau, die war schon über 30, und sie lebt, Mutter und sie leben in unterschiedlichen Ländern, und sie müssen täglich telefonieren. Und ich habe gesagt, stell dir vor, du rufst Gott so häufig an. Deine Last wäre viel weniger, dir würde es gut gehen, weil Gott hat nie einen schlechten Tag, ihm geht es immer gut. Er hat immer gute Ratschläge, weiß eine Antwort auf alle Dinge. So wäre doch ganz praktisch, Gott zu haben als Berater. Und als derjenige, der ihm nicht nur Rat gibt, sondern im Rat liegt auch die Kraft. So, das wäre die Entwöhnung des Kindes von der Mutter. Dass es das Bedürfnis des Kindes nach Gott zeigt, weil ein Bedürfnis ist es da. Nichts kann das Herz eines Menschen befriedigen, auch nicht die Mama. Und wenn sie die perfekteste Mama wäre, dann geht das Leben zwar etwas besser, wenn die Mutter von Gott holt und dem Kind das weitergibt und das Kind nimmt es von der Mutter. Aber sollte das Kind sich nicht persönlich mit der Quelle Gott verbinden, dann hilft es nicht, ist nicht ausreichend. Nichts kann die Sehnsucht des Herzens eines Menschen stillen, außer Gott allein. Das müssen wir wissen und erfahren. Sonst wissen wir nicht, warum wir Gott brauchen. Sonst wissen wir nicht, warum wir Weisheit brauchen. Dann sind wir einfach in dieser Sache ziemlich alleingelassen. Eines der letzten Ideen, die ich habe für Mütter mit ihren Kindern, ist der Streit. Wie viel sollte die Mutter mit ihrem Kind streiten? Nie streiten. Das heißt, das Kind kann ja eventuell protestieren, aber Mutter sollte in den Konflikt nie eingehen. Sie sollte erhaben sein über der Sache. Wenn sie es nicht ist, dann verlieren beide. Ja, im Konflikt sind immer beide Verlierer. Aber der Konflikt beweist, dass derjenige, der ihn eingeht, ist schwächer als der andere. Wenn ein Kind mit seiner Mama argumentieren kann, dann weiß es, dass die Mama wie ist. Überredet man kann sie steuern. Ja? Ich hatte eine Mama in meiner Praxis und ihr Sohn war dabei und er hatte einen nervösen Tick. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welcher Tick es war. Auf jeden Fall, nachdem ich das Kind rausgeschickt habe und es saß echt unangenehm im Wartezimmer. Ich weiß nicht, war er zwischen 7 und 10 Jahre alt. Und ich habe dann der Mama es so erklärt, ich habe gesagt, schauen Sie, wissen Sie, dass Ihr Kind stärker ist wie Sie? Und es steuert Sie. Und ich habe das versucht zu erklären und gezeigt, wie sie das ändern kann. Und eines der Dinge, wie man etwas ändert, ist, dass man nie streitet. Wisst ihr, wenn man mit jemandem nicht streiten kann, der ist stark. Weil er muss ja niemanden überzeugen. Die Sache ist, wie sie ist und sie wird so gemacht. Und wir reden nachher. Und sie kam dann, oder sie rief mich an, einen Tag später. Und es hatte funktioniert, was ich ihr gesagt habe. Aber sie kam, war im Wohnzimmer, bin ich gesessen und habe mit meinem Mann geredet über das, was sie mir gesagt haben. Und der Junge kommt plötzlich runter und sagt, ich bin hier der Chef. Ja, der Sohn von diesen Eltern. Ja, so von dem Beispiel. Ich bin hier der Chef. Und sie sagte, das kann doch nicht sein. So, der Junge, sie sagte, als sie dann aus der Treppe rausgingen, und sagte der Junge, zu diesem Doktor kommen wir nicht mehr. Weil irgendwie ist er nicht durchgegangen. Aber Kinder respektieren dann jemanden, der stark ist, wisst ihr das? Weil sie brauchen was? Sie brauchen Sicherheit. Und sie brauchen diese Sicherheit. Und die Sicherheit kommt davon, dass Mutter einfach den Konflikt nicht eingeht. Leicht oder schwer? Sehr schwer. Unmöglich ohne Liebesquelle. Ohne Gottes Kraft kann man jeden reizen, kann man jeden auf die Palme bringen. Und ich denke, Mutter muss durch ihr Beispiel den Kindern zeigen, dass sie nicht auf die Palme bringbar ist. Das heißt, sie streitet nicht, das heißt, sie ist geduldig. Es geht ja auch nicht um sie. Es geht ja, dass das Kind etwas wird draus. Wisst ihr, da gehen die Grenzen übereinander über. Wenn es um mich geht, muss ich etwas durchsetzen mit Gewalt. Wenn es aber um des Kindes gut ist, dann muss ich mit Gewalt nichts durchsetzen, aber ich muss es dennoch lenken. Ich beende mit der Geschichte, ich glaube, ich habe sie vielleicht schon mal gesagt, die mir sehr geholfen hat in der Mutter-Kind-Beziehung und in der Bedürfnis des Sicherheits des Kindes. Das Kind hatte schon 4 Jahre diesen nervösen Tick, das sie immer machte. Es war ein Mädchen, 10 Jahre alt, und die Eltern kamen, so waren Akademiker, der Vater, und sie haben dem Kind alles Mögliche gemacht. Sie haben die Polypen entfernt und alles, was so in dem Nasenrachen dieses Geräusch machen könnte, rumgeschnippelt, haben es auch zum Psychologen gebracht. Aber es hat nichts gebracht. Und dann haben sie irgendwann mal es aufgegeben. Aber jetzt kommen sie zu mir, weil der Lehrer in der Schule es nicht mehr hören kann. Das Kind ist in der 3. Klasse. Nicht? Und stellt euch vor, in der 3. Klasse, alle 2-3 Minuten, ja, so. Dann habt ihr ein Gelächter und ihr seid der Lehrer. Das ist doch eine Geduldsprobe, oder nicht? Was soll man tun? Und die Eltern kamen. Und ich habe das Kind untersucht und ich war damals noch relativ am Anfang meiner Tätigkeit, aber es hat mir damals schon bewiesen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Ich habe den beiden Eltern gesagt, ich habe ihnen eine Frage gestellt. Ich habe die Frage gestellt, geben Sie Ihrem Kind meistens das, was es will? Was haben die Eltern geantwortet? Beide mit frohem Herzen, ja. Und ich habe gesagt, das ist das Problem. Das Kind hat keine Sicherheit. Es braucht Führung.
Es hat keine Sicherheit?
Absolut. Es hat keine Sicherheit, weil wenn Mutter schwächer ist, wie du selbst bist, hast du Sicherheit? Wenn die Eltern dir das tun, was du willst, oder dann bist du kannst Sicherheit nur von etwas holen, was stärker ist, wie du bist. Ja? Wir würden da nie eine Versicherung uns anmelden, die kein Geld hat, oder würden wir da nicht? Wir wissen, die Versicherung hat mehr Geld wie wir, und deshalb versichern wir uns. Das ist die Idee. Ich brauche eine Kraft von jemandem, der stärker ist. Schaut, ich war immer der Kleinste in der Schule. Und bin so dankbar, ich bin dann so mit 16, 17 noch gewachsen. Aber ich war immer der Kleinste. Aber ich war ein schlauer Kerl. In dem Sinne schlau, ich habe mir immer den Stärksten aus der Schule als Freund ausgesucht. Ja? Und ich hatte auch in der Klasse, mein Freund war stark, ich war natürlich schmächtig und klein, aber ich musste ja auch nicht stark sein. Alle wussten auf dem Hof, das ist mein Freund. Und wir haben ja da zu unserer Zeit in Rumänien, da gab es ja noch Schlägereien und so weiter. Ich weiß noch einmal, war eine Band auf die andere los und da habe ich auch mal mitgemischt. Aber ich hatte, und ich suchte mir ja manchmal den aus, der zwei, dreimal zurückgeblieben war in der Klasse, nicht? Und waren ja die Großen und die waren dann auch immer die Schlägertypen. Und dann wusste ich, hey, ich habe einen Freund, ich rufe ihn. Und dann jeder wusste Bescheid und so konnte ich meine Freiheit haben, weil ich hatte Sicherheit. Ja, Sicherheit ist ganz wichtig. Ja, warum haben wir heute überall Sicherheit, 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 nicht? Ja. So, und das Kind kann Sicherheit nur holen aus einer Quelle, die stärker ist, wie es selber ist. Sonst gibt es keine Sicherheit.
Aber wieso, wenn ich dem Kind das erfülle, den Wunsch, wieso bin ich dann schwächer als...
Absolut.
Wieso?
Weil ich es nicht führe. Das Kind führt mich. Und es geht nicht. Das Kind braucht Führung. Es ist nicht in dem Stande. Schau, das ist doch... Unsere heutige Lehren der Psychologen oder welche auch immer Soziologen, was auch immer sie sind, sind theoretische Sachen, die ich in meiner Praxis nicht nachvollziehen kann, weil sie am Effekt des Körpers anders rauskommen als das, was man sagt. Und ich habe euch das erklärt mit den Kindern, mit dem Kindergarten. Ja? Eine Mutter schickt ihr Kind das 9. Mal in den Kindergarten. Nachdem nach 4 Tagen das Kind krank wird. 2 Wochen zu Hause, schickt sie in den Kindergarten. Wieso tut sie das? Würde dir sagen, Kind, geh auf den Ofen, verbrenn dich, dass dann 2 Wochen die Hand wieder heilt. Und dann schicken wieder, verbrenn dich und dann, ja? Warum tun die Mütter das? Warum schalten sie ihren eigenen Verstand aus? Nur weil irgendjemand sagt, das ist das für das Kind notwendig. Aber alles, was das Kind krank macht, körperlich, muss falsch sein. So viel Verstand, denke ich, müssen wir doch haben. So muss ich herausfinden, was macht das Kind krank? Was ist da los? Und für mich war es ja ganz klar, die Mutter hat noch ein anderes Baby zu Hause und das Kind wollte einfach von der Mutter nicht weg, was es ja sein gutes Recht ist. Warum soll es nicht mit der Mutter wahr sein? Warum soll es irgendwo im Kindergarten? Weil es holt ja von der Mutter, nicht vom Kindergarten. Nun, nicht alle Kinder werden krank im Kindergarten, aber fast alle. Und die jetzt im Kindergarten nicht wirklich krank werden und ihre Infekte haben, irgendwann mal sieht man es trotzdem. Weil es ist nicht ein natürliches Vorgehen. Ja, man mag mich dafür steinigen wollen, aber ich kann es ja nicht sagen. Ich gehe von der physische Natur des Menschen aus. Nicht von der Philosophie, der Theorie, der Geisteswissenschaften, die nur die irgendwas verkündigen, aber keinen Beweis bringen, wieso es so ist. Und der Beweis ist für mich der Körper des Menschen. Entwickelt er sich gut, ist alles gut. Entwickelt er sich nicht gut, ist es nicht gut. Ja, und ich habe ja auch Erzieherinnen als Patientinnen. Was für einen Job haben die? Einen leichten oder einen schweren? Einen schweren Job, warum wohl? Weil die Kinder doch verrückt werden, ich sage es mal so. Ja, die wissen ja nicht wohin, Liebesquelle ist weg, sie, ja, so müssen sie in alle Richtungen. Und dann, halte schon den Lehrerjob, das wird immer schwieriger, die Kinder heute zu bändigen. Es ist immer schwieriger, den Kindern heute irgendetwas beizubringen, weil diese Ruhe, diese Entwicklung des Körpers nicht stimmt in den ersten Jahren. Deshalb
ist die Rolle der Mutter, weil sie Sehzeit ist, sehr wichtig. Der Streit entsteht auch deshalb, weil die Mutter das Kind zur eigenen Liebesquelle macht. Das sollte unbedingt vermieden werden. Weil dann realisiere ich mich durch das Kind, dann muss das Kind mir gehorsam sein, weil ich die Mutter bin. Nein, das Kind soll gehorsam sein und soll das tun, was richtig ist, weil es richtig ist, nicht weil ich als Mutter es sage. Und ich muss klare Grundsätze haben, die das Leben bestimmen, die ich auch nicht aussuchen kann, damit das Kind diese Grundsätze lernt. Und sie müssen in die Praxis umgesetzt werden. Sie sollten keine Theorie bleiben. Ja? Und dann denke ich, wir können nicht alles tun, das Kind muss sicherlich auch für sich was tun, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Dinge gut laufen, ist viel höher, als wenn das nicht so ist. Ja?
Wenn ich das Kind zur eigenen Liebesquelle mache, dann muss es mir gehorsam sein?
Ja.
Also generell auch ein Partner, wenn ich ihn zur Liebesquelle...
Ja, dann muss das so geschehen, wie ich das will. Ich muss aber Prinzipien erziehen, nicht meinen Willen durchsetzen. Okay? Es muss zwei Unterschiede geben. Ich sollte nicht meinen Willen durchsetzen, sondern ich sollte Prinzipien des Kindes lernen, Gesetzmäßigkeiten, die im Leben nie verschwinden, die immer da sind. Ja? Und das bedarf Zeit. Wie viel Zeit hat die Mutter? Man kann nicht gut erziehen ohne Zeit. Man braucht Zeit zum Nachdenken als Mutter mehr als je ein anderer Beruf. Das meine ich mit Erziehungsplan. Ich muss mir Zeit nehmen, ich muss die größte Freude finden in der Bildung der Zukunft des Kindes. Und ich denke, der Lohn ist nicht vernachlässigbar. Ja, ich denke, wir müssen auch dem Kind gewisse Entscheidungen überlassen. Also, es entscheidet ja immer selbst, aber eine gute Führung mit einer guten Einstellung ist ein großer Segen. Und ich hoffe, ich habe das idealmäßig dargestellt. Aber ich denke, wir sollten einem Ideal nachstreben, dass das zu erreichen ist. Ich denke, wenn wir wirklich sehen wollen, ob es einen Gott gibt oder nicht, dann können wir ihn erfahren an der Fähigkeit, die wir haben, etwas zu tun, was wir sonst nicht tun könnten. Und geduldig sein, den Ton dem Kind gegenüber nie erheben, sondern sagen, okay, mein Kind, aha, du hast gefehlt, gut. Da sieht man jetzt, ist dein Ast schlägt in die falsche Richtung aus. Aber mal gucken, wie können wir diesen Ast so machen, dass er nicht in diese Richtung geht. Aber ich tue es wie ein Gärtner mit seiner Pflanze und nicht lasse es einfach wild wachsen, weil das führt nirgendwo hin. So, wir brauchen als Eltern eine klare Liebesquelle. Wir brauchen eine klare Vorstellung vom Leben. Und wir müssen den Kindern Grundsätze beibringen, die unveränderlich sind. Dann können wir sagen, wenn wir einen Job gemacht haben, wir haben alles gemacht. Und was jetzt wird, bleibt dem anderen überlassen. Ja? So, ich hoffe, das war nicht zu überfordernd. Und wir dürfen ja auch unterschiedlicher Meinung sein. Nur der Körper ist nicht unterschiedlicher Möglichkeiten. Bedürfnisse sind halt festgelegt. Deshalb haben wir da nicht sehr viel, ich sage jetzt mal, Spielraum, weil wir brauchen diese Bedürfnisse. So, gibt es irgendwelche Fragen, die noch da sind zu diesem Thema? Sonst gehen wir nach Hause. Okay, ja, bitte mal.
Auf welchem Wege oder warum gerade bei diesem ein Beispiel, was er erzählt hat, dass dieser Umstand gerade zu diesem nervösen Tick geführt hat.
Ach so.
Du hast gestern auch schon von Ticks geredet.
Ja, also der Umstand war einfach, dieses Kind hat, ich habe ja die Geschichte nicht fertig erzählt, danke. Dieses Mädchen, die Eltern waren am Donnerstagabend bei mir und ich habe der Mutter gesagt, sie soll ein paar Schritte unternehmen und dem Kind Verantwortung geben und ihm eine Leitung geben im Leben. Und am Sonntag war der Tick weg, am Nachmittag. Ja, so die Folge war sehr schnell da und die Eltern waren erstaunt. Sie hat einfach angefangen, etwas im Leben des Kindes zu steuern. Und ich denke ja nicht einmal, dass ich habe zwar die Vermutung, dass als das Problem erkannt wurde und man es angehen konnte, war schon die Nervosität, also das heißt, der war ja eine nervliche Störung, ja, schon befriedigt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich weiß, wenn wir das Richtige tun, sehen wir einen Erfolg in der Sache, weil es Gesetzmäßigkeiten sind. So, als die Mutter angefangen hat, dem Kind Aufgaben zu geben, dann fing es an und der Tick war weg. Ja, so, damit hat sie noch nicht ihre Erziehung erfüllt, aber wir sehen, es zeigt uns, da gibt diese Sachen. So, die Technik ist, ich denke, wir brauchen einfach Grundsätze. Ja? Und man muss sich mit diesen Grundsätzen des Lebens befassen. Ja, was will ich? Will ich einen geduldigen Jungen haben oder einen ungeduldigen? Glaubt ihr, er wächst geduldig auf? Ja oder nein? Nein, es wächst keiner geduldig auf. Geduld kommt nicht als spontane Frucht hervor. Oder einfach, wenn man sagt, Überlegtheit, das heißt, wir überlegen jetzt mal, bevor wir handeln, bevor uns der Zorn treibt, bleiben wir ein bisschen zurück und denken nach. Wir machen einen Spaziergang und dann kommen wir wieder zurück und reden drüber. Ja, solche Dinge muss man erziehen. Das muss eine Gewohnheit sein. Wie, ja, gute Gewohnheiten, die prinzipiell sind. Und da kann man ja ins Unendliche gehen. Ich denke, also nicht ins Unendliche, aber man kann das auf jede Situation. Aber ich hätte gerne einen Jungen, wenn ich ihn erziehen würde, der selbstbeherrscht ist, der freundlich ist, der nicht böse zurückredet, der nicht aufmöpsig ist, der, ja, ich hätte all diese Charakteristika hätte ich gern, aber wisst ihr, die wachsen nicht von alleine. Ja, Unkraut wächst von alleine, ja. Die negativen Dinge, die sprießen aus uns heraus, keine Sorge. Aber dass diese Kontrolle des Geistes über die Situation ist etwas, was man erziehen muss. Und das ist sehr gesund, weil die meisten Krankheiten, die auch später kommen, sind irgendwo viel mit der Beziehung der Mutter zurückzuführen. Weil wir nicht zufrieden sind mit unseren Müttern. Ich habe kaum jemanden gefunden, der mit seiner Mutter zufrieden ist. Kaum jemanden gefunden. Man kann sie fast an Fingern abzählen. Jeder hat an seiner Mutter was auszusetzen. Bitte? Nicht in das Kind, später. Ja, ich rede ja mit Erwachsenen. Aber ich traue mich ja nicht so sehr mit Jugendlichen. Ja, aber kommt ja manchmal so ein 19-, 20-Jähriger und dann frage ich, ja, und da gibt es Sachen. Ja, ich hatte neulich einen 19-Jährigen, der kam mit seinen Ohren, die Ohren fallen immer wieder zu und das Problem war, der wollte sich auch gar nicht so öffnen, aber dann sagt er trotzdem, ich sage, schau, deine Beschwerden kommen aus irgendeiner Störung, wie geht es deinen Eltern, was ist los? Ja, vor 6 Monaten hat meine Mutter sich vom Vater getrennt. Und er ist beim Vater, aber er möchte, dass die Mutter wieder zurückkommt. Ja, so, das ist ein Kampf.
Das ist eine Not, die der Junge hat. Ja, und er ist 19. So, und es zeigt sich in seinem Körper. Ja, Unzufriedenheit gegenüber der Mutter. Unzufriedenheit, entweder dass sie nicht genug da war. Wisst ihr, wie viele das anmahnen? Wobei, die Generation kommt ja noch vor, wo die Mütter alle gearbeitet haben. Zu meiner Zeit, meine Mutter hat zwar schon arbeiten müssen, weil der Vater hat sich von ihr getrennt. Sie musste 3 Schichten arbeiten. Und deshalb hatte ich meinen Freund als Liebesquelle. Und mit dem haben wir dann alle Sachen gemacht, weil die Mutter überlastet war. Sie musste, ja, und ich kam immer so nach Hause, hat sie Nachtschicht, dann komme ich, nachdem sie in die Arbeit gegangen ist. Am anderen Tag hat sie dann keine Kraft mehr, mich zu schlagen. Oder der Zorn ist vorbei. Ja. So spekuliert man als Kind diese Dinge aus. Aber ich sage euch, es wäre gut, jeder, der das noch in der Hand hat, die Beziehung zur Mutter, wäre eine schöne Sache, sie immer wieder in Ordnung zu bringen. Das heißt, wir müssen die Mutter dafür nicht ändern. Wir müssen sie dafür nur lieben. Weil wir brauchen sie ja heute nicht mehr als Liebesquelle. Aber wir können uns nur dann sicher sein, dass wir sie nicht mehr als Liebesquelle haben, wenn wir der Mutter wirklich erlauben, so zu sein, wie sie ist. Und sie nicht mehr verändern wollen, um unsertwillen. Vielleicht der Mutter helfen, um ihretwillen, dass sie was lernt. Das kann man freundlich und geduldig tun. Aber man muss es nicht, weil man kann, die Liebe kann alles ertragen. Sie ist fähig, alles zu ertragen. Und diese Liebe möchte ich haben. Und über diese Liebe werden wir noch sprechen in diesen Tagen. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen gute Nacht.